Also die Trauerfeier kann so individuell sein, wie das Leben des Menschen war. Und das heißt, wir besprechen da wirklich, wer soll dort sprechen? Ja? Wer soll da die Trauergäste durchleiten durch diese Trauerfeier? Soll das ein Priester sein? Soll das ein Trauerredner sein? Möchte die Familie vielleicht eigene Worte finden? Und dann gibt es die Musik. Ja? Also was soll da gespielt werden? Soll das eher was Klassisches sein oder was Rockiges sogar? Also es geht da wirklich in alle Ecken und Enden, was man da natürlich machen möchte oder sich irgendwie denkt, ah, das passt gut zum Verstorbenen und daher ist es sehr, sehr individuell.
Genau, vor Ort ist dann auch noch wichtig, dass man erkennt, ob die Familie noch irgendwas braucht, wie in den Sarg reinschauen. Also man sollte sich schon bewusst sein, dass man da ein bisschen ein Feingefühl auch braucht, als Arrangeur zu arbeiten, beziehungsweise als Bestattungsfachkraft. Ja. Man braucht schon ein gewisses Gefühl dafür.
Und das geht wirklich in alle Ecken und Enden, was eben zu dem Verstorbenen passt.
Herzlich willkommen bei Erzähl mir vom Tod. Das ist der Podcast der Bestattung Himmelblau Österreich. In 6 Folgen sprechen wir über das, was uns alle irgendwann einmal betrifft. Wir sprechen über den Tod. Heute geht es um einen ganz besonders bedeutsamen Moment im Abschiednehmen, die Trauerfeier. Und oft denken wir bei einer Bestattung vor allem eben an das Begräbnis, an die Trauerfeier selbst. Und diese Trauerfeier kann völlig persönlich, individuell und auch ganz unterschiedlich sein, eben genauso wie der Verstorbene auch gelebt hat. Wir sprechen darüber, wie man eine Trauerfeier planen kann, welche Möglichkeiten der Gestaltung es gibt und auch wie sie am Ende ganz konkret aussehen kann. Auch welche Musik darf zum Beispiel laufen. Ich bin Marcel Kilic und dazu ist Annika Kessel aus der Beratung bei mir. Sie bereitet die Trauerfeier gemeinsam mit den Angehörigen vor und dass dann vor Ort alles wie geplant abläuft, dafür sorgt Matthias Dvoracek. Er ist Bestattungsfachkraft und begleitet die Trauerfeier dann vor Ort. Er ist auch heute bei uns. Schön, dass ihr da seid.
Grüß dich, Marcel.
Hallo.
Wollt ihr euch vielleicht mal selbst kurz vorstellen?
Also mein Name ist Annika Kessler, ich bin in der Beratung tätig über der Bestattung Himmelblau und darf euch heute in meiner Filiale im 12. Bezirk begrüßen.
Mein Name ist Dvoracek Matthias, ich bin Bestattungsfachkraft und stellvertretender Außendienstleiter und Arrangeur am Friedhof und eben auch verantwortlich, dass die Trauerfeier am Friedhof dann über die Bühne geht.
Ihr macht das jetzt schon eine ganze Weile. Gibt es da trotzdem Trauerfeiern, Begräbnisse, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Einerseits vielleicht in der Planung besondere Wünsche, die man dann erfüllen konnte oder vielleicht auch Dinge, die dann nicht gegangen sind. Und Matthias, bei dir vor Ort, du erlebst dann natürlich auch die Trauergesellschaft vor Ort dann hautnah. Gibt es da Begräbnisse, die bei euch hängen bleiben?
Ja, natürlich gibt es immer wieder Begräbnisse, die bei uns hängen bleiben. Mir ist in Erinnerung auf jeden Fall ein Pferd am Friedhof, weil eine junge Frau mal verstorben ist und dann die Familie das Pferd tatsächlich am Friedhof mitgebracht hat, ist halt in Erinnerung geblieben und der ganze Reitstall war halt da und man hat wirklich einen schönen Zusammenhalt gemerkt eigentlich dort.
Ja. Ja, also bei mir in der Beratung, natürlich, ich bin nicht vor Ort bei der Bestattung selbst, aber ich spüre das auch, also wenn die Leute mit mir zusammensitzen und wir gemeinsam uns die Musik anhören und ich merke, ja, das ist sehr persönlich für die Leute. Manchmal sogar habe ich schon gehabt, dass sie ein eigenes, komponiertes Lied direkt für den Verstorbenen mitgebracht haben und mir dann vorgespielt haben, das selbst die komplette Familie noch nicht gehört hat. Also das ist natürlich sehr emotional. Ja.
Und Matthias erlebt dann vor Ort natürlich das sozusagen das finale Drehbuch dann, aber ich nehme an, Annika, mit dir in der Filiale, da werden die Angehörigen auch eben ja einfach gedankenfreien Lauf lassen, Geschichten erzählen aus dem Leben des Verstorbenen und dann natürlich wahrscheinlich mit dir auch ja fast ein bisschen brainstormen, was man dann macht und was man da umsetzt. Also nicht alle Ideen, die man mitbringt, die finden dann wahrscheinlich den Weg zur Trauerfeier, aber diesen Prozess begleitest du ja auch.
So ist es, genau. Also es gibt natürlich, mir kann man alle Ideen einmal geben und wir können das gemeinsam besprechen, ob das so auch umsetzbar ist, wie wir das machen können. Und wir versuchen eigentlich alles möglich zu machen. Letztens habe ich es auch gehabt, dass sie hergekommen sind und eben wirklich während dem Beratungsgespräch die Idee hatten, dass sie gerne auf den Sarg selbst da noch Sprüche oder Erinnerungen raufschreiben möchten und das dem Verstorbenen dann mit zur Verbrennung, also zur Kremation geben möchten. Und dann habe ich das für die organisiert. Ja. Und das ist dann zur Verabschiedung gekommen. Das haben sie sehr schön gefunden und das finde ich auch eine sehr schöne Geste.
Zusammengefasst, der Abschied kann so persönlich und vielfältig sein wie das Leben selbst.
Genau.
In der dritten Folge, in der letzten Folge, Annika, da haben wir ja über das Beratungsgespräch mit dir auch im Detail gesprochen. Hier geht es ja speziell um die Gestaltungselemente der Trauerfeier. Was gibt es da alles zu klären? Welche Fragen würdest du mir da zum Beispiel stellen?
Also wenn wir uns zusammensetzen für eine Beratung bei mir, dann ist es oft so, dass die Leute hineinkommen und ich natürlich gleich einmal die ersten Fragen abfange und das zu klären versuche. Es gibt manche Sachen, die möchte man gleich hinterfragen, ob das möglich ist oder wie wir das machen können. Zum Beispiel den Termin, das kommt sehr oft. Also die Leute kommen herein zu mir und sagen gleich einmal, geht das? Weil der Nächste ist in der nächsten Woche auf Urlaub und so weiter. Man möchte das natürlich, dass da die ganze Familie auch dabei sein kann. Und das ist einer der Fragen, die häufig schon ganz am Anfang kommen. Da muss ich dann immer natürlich noch nachhaken. Wie schaut's aus? Natürlich Termin, ja. Aber jetzt braucht man noch ein bisschen Hintergrundinformation. Was für eine Art der Bestattung zum Beispiel? Wie stellen Sie sich das vor? Möchten Sie eher eine Erdbestattung haben mit der Verabschiedung vom Sarg? Entweder auch durch eine kirchliche Begleitung oder einer weltlichen, also zum Beispiel einen Trauerredner oder sogar selbst. Also wenn die Familie da selbst etwas reden möchte oder singen möchte, das ist alles möglich. Oder eine Feuerbestattung. Ja, da geht es dann um die Urne beziehungsweise um eine Sargverabschiedung vor der Verbrennung oder eben der Kremation und der Urnenbestattung beziehungsweise Verabschiedung der Urne. Also die Möglichkeiten gibt es alle. Das besprechen wir dann alles bei uns, bei mir im Büro.
Also wie bei jeder Feier geht es mal am Anfang um die Formalitäten. Wann und wo ist der Ort dann immer klar? Ist das automatisch der nächste Friedhof oder wie sieht das aus?
Nein, also das ist eigentlich sehr unterschiedlich teilweise. Also bei der Kremation zum Beispiel, also bei der Feuerbestattung, hat man zum Beispiel die Wahl, ja, ob man wirklich die Verabschiedung direkt im Krematorium machen möchte oder auf einem Friedhof. Ja. Also natürlich ist es möglich, zum Beispiel in Wien selbst bei der Feuerhalle Simmering, dass man da vor der Kremation noch in einer schön aufgebahrten Halle eine Verabschiedung machen kann von dem Sarg, bevor die Verbrennung überhaupt stattfindet. Wenn man die Verabschiedung auf dem Friedhof machen möchte, dann wählt man da meistens den Friedhof, wo auch das Urnengrab zum Beispiel später ist. Ja. Und wo man nachher auch dann eine Beisetzung direkt auf dem Friedhof hat und die Familie jetzt nicht mehrere Orte hat, die sie besuchen müssen.
Und wenn wir uns die Gestaltungselemente der Trauerfeier ansehen, ich würde mal sagen, der Hauptunterschied ist das eine kirchliche Begleitung oder ist es keine kirchliche Begleitung? Kann man das so sagen?
Das kann man grundsätzlich so sagen. Natürlich gibt es noch sehr viele individuelle Elemente, die die Trauerfeier zu der eigenen Trauerfeier beziehungsweise der Trauerfeier von einer geliebten Person macht. Ja. Und da gibt es so viele Sachen, die man wirklich personalisieren kann. Ja. Zum Beispiel die Musik ist ein großes Thema, da das wirklich sehr emotional für die Leute ist. Also wenn sie eine Musik hören, die die Person selbst gerne gehört hat, also die verstorbene Person, oder wenn sie sich etwas aussuchen, was wirklich das Wesen der verstorbenen Person hervorruft, dann treibt es auch dann die Tränen raus sozusagen bei der Verabschiedung und manchmal auch schon bei mir in der Beratung natürlich, wenn wir uns das gemeinsam anhören. Oder zum Beispiel Fotos. Wir stellen eigentlich immer ein Foto der Verstorbenen auf, wenn man das möchte natürlich. Ja. Und es ist auch immer eine Diskussion, welches Foto nehmen wir? Wo ist sie am besten oben? Wo kann man sie wirklich erkennen? So kennt man es. Ja. Also das muss man auch immer schauen, weil viele sind dann so, na, das Passbild wäre ein schönes Foto, aber so hat es nicht ausgeschaut zum Beispiel. Ja.
Wenn man da sagt, okay, ich habe ein Familienfoto, ein Weihnachtsfoto, da lächelt die Person besonders, aber wir wollen jetzt den Weihnachtsbaum und die restliche Familie nicht auf der Party drauf haben, das bearbeitet ihr dann?
Ja, genau. Also man kann mir einfach einmal alles schicken, beziehungsweise mal fragen, geht das irgendwie? Und wir schauen uns das ja auch an mit einem professionellen Auge und schauen einmal, geht das von der Belichtung überhaupt? Ja, weil meistens haben die Leute einfach, also es gibt natürlich Leute, wenn ein Grafiker zu mir kommt, dann schaut das anders aus, aber die meisten Leute haben jetzt nicht eine Ahnung davon, was gut für ein Druck auch ist. Also das schauen wir uns dann an, wenn da ein Problem ist mit der Beleuchtung, also dass man anderes sucht oder so gut wie möglich so zu bearbeiten. Also wir versuchen das natürlich, das gewünschte Bild vor allem möglich zu machen. Genau.
Und bei der Musik ist da wirklich alles möglich? Also ich meine, die Geschmäcker sind ja völlig unterschiedlich und da mag der eine sagen, das eignet sich besonders gut für eine Trauerfeier, jemand anderer verdreht vielleicht die Augen.
Ja, das stimmt. Ja. Also es ist natürlich, manche Geschmäcker sind eigen und das sagen auch mir die Kunden, also die Angehörigen. Manche sind gar nicht so begeistert von dem Musikgeschmack der Verstorbenen, aber überwinden sich dann trotzdem mir das zu sagen, dass sie zum Beispiel irgendwelche,
Es ist wichtig, dass man was auswählt, was irgendwo die Familie kennt. Also bei meiner Großmutter haben wir zum Beispiel Herr mit meiner Henna gespielt von Horst Kmeller in der Mitte. Das hat einfach die Stimmung extrem gut aufgelockert, schon mal. Ja, also nur wirklich traurige Musik. Weiß ich nicht, ob man jetzt die ganze Zeit spielen sollte, weil wie die Annika gerade gesagt hat, gerade die Musik macht das Ganze emotional dann eigentlich. Ne? Und wenn man dann ein bisschen was Fröhliches spielt, lockert das auch schon mal die ganze Stimmung auf.
Das heißt, alle Wünsche sind möglich, gerade wenn es eine kirchliche Begleitung ist, da gibt es halt dann einen Priester, mit dem man das dann auch noch abstimmen muss.
Ja, in der Kirche schaut das dann anders aus, da sollte man schon mit dem Pfarrer mal reden, ob das auch für ihn in Ordnung ist, also dass man nicht jetzt so blasphemisch wird oder so, sage ich jetzt einmal, aber grundsätzlich ist alles möglich, sagen wir jetzt einmal. Und da spielen auch oft die Pfarrer mit, also die erkennen ja auch, dass die Familie das mechert einfach, also und das braucht. Sagen wir jetzt einmal so. Wir haben in der Feuerhalle zum Beispiel bei der Kremationsfeier auch von Rammstein Feuer frei schon gespielt beim Runterlassen vom Sarg, also weil der Angehörige das so wollte. Aber das hat gut gepasst. Also da gibt es nichts, was es nicht gibt, sagen wir mal so.
Warum soll man bei der letzten Feier anders feiern als sonst?
Ja? Genau so ist es, ja.
Welche Gestaltungselemente gibt es bei der Trauerfeier selbst dann? Jetzt die Musik und die Rahmenbedingungen, das haben wir geklärt, aber ich denke jetzt mal von verschiedenen Kerzen bis zum Blumenschmuck, was ist da alles möglich?
Also im Prinzip eigentlich alles. Also so wie sich die Familie vorstellt, was die Wünsche sind, das versuchen wir so gut wie möglich umzusetzen. Und das fängt eben an, wie du schon gesagt hast, mit den Kerzen, ja, mit Blütenblättern, natürlich der Blumenschmuck, den ich auch gerne mit den Leuten gemeinsam aussuche und sie berate, also was für eine Farbe da gut passt, was für einen Kranz nehmen wir, ja, für die Urne oder für den Sarg einen Schmuck, dass das alles sehr schön ausschaut. Und das versuchen wir natürlich da auch auf die Leute zuzukommen und den ganzen Rahmen dann vor Ort so schön wie möglich herzurichten. Ja, das ist natürlich eine traurige Angelegenheit, das kann man nicht ändern, aber man kann es so schön wie möglich machen.
Das ist wir haben vor ein paar Wochen jetzt einen Feuerwehrmann gehabt, der verstorben ist. Man muss dann auch bei der Trauerfeier beim Aufbau das Ganze mit einberechnen, dass da jetzt auch Fahnenträger sind oder gewisse Traditionsvereine einfach mitwirken irgendwie. Das muss man dann natürlich auch vorweg mit Danica dann schon klären und wir dann beim Aufbau natürlich auch mit einberechnen, dass dann irgendwo was im Weg steht oder so.
Also, oder auch am Weg von der Aufbahrungshalle zum Grab, genau, da steht da vielleicht ein Feuerwehrauto.
Genau, oder die Blasmusik. Genau, die Blasmusik, die Feuerwehrautos, die Rettungsautos, die Spaliersteher, was auch immer. Also da muss man dann schon ein bisschen flexibel sein, beziehungsweise sollte man einfach, wenn man das vorweg schon klärt, ist das alles überhaupt kein Problem in Wahrheit. Ja.
Wo wir schon bei der Umsetzung vor Ort sind, Matthias, welche Rolle übernimmst du da konkret? Bist du dann der Ansprechpartner vor Ort, wo man dann noch mit letzten speziellen Wünschen kommen kann? Schaust du darauf, dass die Blumen richtig stehen und man jede Schleife gut lesen kann?
Ja, genau. Also es ist in Wien, wenn man jetzt in Beerdigung mit einer Halle bucht, dann dürfen wir eine Stunde vor Feierbeginn in die Halle rein. Dann beginnen wir mit dem Aufbau, eben mit den Kerzen, mit dem Foto, mit der Musik, dass das alles funktioniert. Das Kondolenzbuch stellen wir auf die Gedenkkarten. Den Sarg oder die Urne wird dann natürlich auch aufgestellt. Und wie du gerade angesprochen hast, dann sind noch die Einzelheiten mit der Familie einfach zu klären. Also wir fragen dann auch noch einmal, obwohl wir eine Liste haben mit der Musik, jetzt auch mit der Reihenfolge, nur dass wir auf der sicheren Seite sind, ganz einfach, ob das auch wirklich die Reihenfolge ist. Dann geht es auch darum, die Familie ein bisschen kennenzulernen und abzuholen, sage ich jetzt einmal. Also es ist ja in Wahrheit, lernen wir die Familie eine halbe Stunde vor Feierbeginn kennen und dann musst du als Arrangeur, also ich stelle mich dann immer so ein paar Meter weit weg von der Familie, ich belasche sie jetzt nicht, aber da hört man immer so Sätze wie, ich kann es gar nicht glauben, dass der Großvater gestorben ist eigentlich. Und da ist dann wichtig, so blöd das jetzt klingt, dass man in den Sarg reinschaut. Weil das ist das Angreifen, ist das Begreifen des Todes. Also ich habe das ja selber einmal am Hitzinger Friedhof erlebt. Da war ein Motorradfahrer, der war 52 und sein Bruder war der Besteller. Der ist 2 Jahre älter gewesen als er, glaube ich. Und er wollte, dass wir einen Brief in den Sarg hineinlegen. Und ich habe dann schon gemerkt, irgendwie so, er hat das überhaupt nicht fassen können, dass sein Bruder verstorben ist. Er hat sich irgendwie verabschiedet bei einer Familienfeier das letzte Mal. Das war das letzte Mal, dass er den gesehen hat. Ich habe dann einmal 10 Minuten gewartet und habe zu ihm gesagt, schauen Sie, längst den Brief selber rein. Und er hat gesagt, nein, das geht überhaupt nicht. So, dann habe ich ihn einmal gehen lassen, 10 Minuten, dann habe ich ihn wieder zu mir geholt und habe gesagt, schauen Sie her. Sie kennen Ihren Bruder seit 52 Jahren, Sie haben sämtliche Lebenssituationen durchgemacht, Sie haben gelacht, Sie haben gewarnt miteinander, was auch immer. Schauen Sie in den Sarg rein. Glauben Sie mir, das tut Ihnen gut. Wir haben den Sarg aufgemacht, ich kann das gar nicht in Worte fassen, in seine Augen dieses Blitzen. Dass er das wirklich, der hat das in dem Moment, wie er seinem Bruder den Brief hineingelegt hat, aber wirklich realisiert, dass sein Bruder wirklich gestorben ist dann einmal. Also der hat das davor echt nicht fassen können. Die Feier ist dann über die Bühne gegangen, wir haben das alles schön gemacht eigentlich. Und am Schluss haben wir dann, also da übergeben wir dann ein Sackerl dann noch mit dem Kondolenzbuch, mit den Paten, mit den restlichen Gedenkkärtchen drinnen und so Sachen. Der ist mir um die Arme gefallen, der hat mich umarmt, der hat vor frei zum Blären angefangen wieder und hat gesagt, Herr Dvoracek, ich weiß nicht, wie Sie das erkannt haben, aber das hat mir so gut da, dass ich in den Sarg reingeschaut habe. das war so ein schöner Moment für mich, ehrlich gesagt. Ja, da habe ich wieder gewusst, so, du machst alles richtig eigentlich gerade. Ne? Und solche Sachen sollte man ein bisschen erkennen, finde ich, am Friedhof dann. Also dieses, es ist nicht nur dieses Grenze aufstellen, Kerzen aufstellen, Familie empfangen und so, da geht es um ein bisschen mehr noch, das Ganze. Also die Trauerfeier, dieses kurze Erkennen irgendwie so, was brauchen die Angehörigen jetzt nur in dem Moment, kann man vielleicht nur irgendwo irgendwas rausholen aus dem Ganzen, dass man wirklich eine Trauerbewältigung auch hat. Ja. Das ist schon wichtig, glaube ich, am Friedhof. Und das ist halt auch, dieser Abschluss ist dann auch eigentlich, man geht ja vom Friedhof dann nach einer Beerdigung, geht man mit einem gelassenen Gefühl weg eigentlich, so blöd das jetzt auf einen klingt. Aber das ist einfach die Gewissheit, wo der geliebte Mensch jetzt liegt oder wo er dann ist. Weil dazwischen, zwischen Sterbefall oder zwischen Eintreten des Todes und Beerdigung vergängen manchmal 2 Wochen. Und die Kunden wissen teilweise einfach nicht, wo sind sie, was passiert, wo, und oder sind sie im Krematorium oder sind sie in der Kühlung, was auch immer. Und dieser Abschluss dann mit der Beerdigung ist dann wieder diese Gewissheit für die Familie ganz einfach und das macht eine Gelassenheit einfach, ja.
Und dieses Individuelle, das ist so schön beschrieben, dass man da irgendwie zwischenmenschlich dann erkennt, wenn man diese Arbeit lang genug macht, was die Person dann braucht. Gibt's wahrscheinlich Menschen, die, für die ist das vielleicht nicht das Richtige, da vor Ort nochmal in den Sarg reinzuschauen und andere, die brauchen es dann einfach.
Es ist eine Gratwanderung, da hast recht, ja. Also man muss ja auch vergewissern natürlich, dass der Verstorbene oder die Verstorbene, die im Sarg drinnen liegt, ansehnlich ist, sage ich jetzt einmal. Wenn jetzt ein Mensch 4-5 Wochen verstorben ist, würde ich nicht mehr raten, dass man da in den Sarg reinschaut. Also das ist einfach so, da ist der Verwesungsprozess schon fortgeschritten und da sollte man die Angehörigen dann wirklich so in Erinnerung behalten, wie man es gehabt hat, ganz einfach, ja. Mhm.
Aber das ist das Gute, dass du natürlich da eine weise Voraussicht hast, ja, was möglich ist.
Na, da schauen wir wirklich immer gut drauf.
Ja, und das fängt auch bei uns in der Beratung an. Also wir bereiten die Leute auch schon vor, auch halt mit Worten im Endeffekt, weil sie ja nicht wissen, was auf sie zukommt. Und da fragen wir natürlich solche Sachen, ja, möchten sie noch einmal in den Sarg hineinschauen? Oder eben, wenn der Sterbefall schon länger her ist, dass wir sagen, es wäre nicht zu empfehlen, aber eben, wenn man es braucht, dann braucht man es. Und man spürt das auch schon bei der Beratung, wenn die Leute vor einem sitzen. Manche überlegen, manche sagen gleich, na, das geht gar nicht, das machen wir nicht. Wir wollen den so in Erinnerung behalten, wie man kennt. Ja? Und das ist auch total legitim. Also manche, da ist jeder so unterschiedlich, wie man es braucht. Ja? Und das kann sich zum Beispiel bei Matthias am Friedhof noch einmal ändern. Ja? Also wir haben zwar darüber geredet und dann überlegen es vielleicht eine Woche oder ein paar Tage und dann schaut das wieder ganz anders aus. Ja? Also das sind das die Sachen, wo man dann natürlich flexibel bleiben müssen, genau.
Früher war das doch so, dass man sich generell von einem offenen Sarg verabschiedet hat, oder? Das ist doch noch nicht so lange her.
Genau, ja. Ja, ich kann mich auch erinnern, meine Urgroßmutter im Waldviertel oben ist offen aufgebaut worden. Aber in einer Halle drin, das ist das Wichtige, das hat hygienische Gründe. Also über dem offenen Himmel darf man keinen Sarg öffnen. Da geht's einfach um hygienische Gründe. Ne?
Verstehe.
Wir reden ja jetzt ganz generell von einer Aufbahrung bzw. Verabschiedung in einer Halle. Natürlich gibt es da auch sehr viele andere Optionen. Also eine Donaubestattung schaut schon mal wieder ganz anders aus am Schiff, wo man da rausfahren mit der Urne und dann noch Musik gespielt werden kann, noch was getrunken werden kann. Also das ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, also von der Trauerfeier. Oder Baumbestattung, wo man natürlich auch in der Natur ist. Ja. Es ist natürlich auch was Schönes, vor allem im Sommer oder im Frühling, ja, wo es wirklich blüht, dass man da zusammen zum Baum geht. Ja. Also das ist nochmal was komplett anderes, muss man sagen. Genau.
Festzuhalten ist auch, dass, also meiner Meinung nach, es gibt keine Bestattung, die besser ist als die andere, weil jetzt da 200 Leute dort gestanden sind, heißt jetzt nicht, dass die besser ist oder schöner gewesen ist. Es gibt, also jede Beerdigung hat seinen eigenen Charakter, sage ich jetzt einmal. Sie sind weder besser noch schlechter, die sind einfach nur anders. Ja. Mhm. Nur weil da jetzt auch nur 5 Leute dort gewesen sind, statt 200, hast du jetzt nicht, wie gesagt, dass die besser oder schlechter gewesen ist, ganz einfach. Also es gibt immer so einen eigenen Charakter.
So ist es. Ja. Und das spürt man schon von den Leuten auch. Genau. Manchmal zum Beispiel kommen sie zu mir und fühlen sich schlecht, wenn nicht so viele Leute kommen. Ja. Aber das ist wirklich überhaupt nicht notwendig. Also vor allem bei mir nicht. Das ist natürlich, man kennt nicht so viele Verabschiedungen dann. Ja. Aber wenn ich die Leute dann beruhigen kann, ich habe schon so viele Verabschiedungen gemacht und es gibt wirklich derartig viele Unterschiede und jeder macht das so, wie es für einen am besten passt. Da gibt es nicht eben, wie du gesagt hast, die bessere Verabschiedung, ja, das ist einfach nicht so. Jeder war ganz anders, jeder hat sein Leben anders geführt, ja, und so wie der Charakter auch der Person war, wird auch der Charakter der Bestattung eher. Ja. Und die sind einfach anders, so individuell wie die Leute sind eben auch die Bestattungen.
Wer spricht denn jetzt bei der Bestattung eigentlich, wenn jemand spricht? Da gibt es Trauerrednerinnen, Trauerredner. Wenn ich jetzt sage, das ist ein weltliches Begräbnis zum Beispiel, wie finde ich so eine Person?
Also so eine Person wird von uns engagiert. Ja. Also man kann dann auch wählen sogar, möchte man eher eine Trauerrednerin oder einen Trauerredner, und mit der oder mit ihm setzt man sich dann zusammen, beziehungsweise kann man auch per Mail und Telefon sich absprechen, was man alles in diese Trauerredner hineingeben möchte. Und das kann man sehr persönlich machen, da kann man sich selber auch schon wirklich Worte und Sprüche und Sachen zusammenschreiben, was wirklich genau so gesagt werden soll. Oder einfach grob, ja. Und man gibt denen einfach ein paar Punkte von Verstorbenen, was auf jeden Fall gesagt werden soll, und die bilden das dann zu einer Trauerrede, und das ist also bei den Trauerrednern geht es so meistens. Ja.
Es ist natürlich auch möglich, dass man die Trauerrede selber haltet. Ja. Kommt leider sehr selten vor, aber ich finde es den persönlichsten Weg in Wahrheit, wenn da jetzt der Freund oder ein Teil der Familie durchsteht. Nur muss man sich auch bewusst sein, dass es sehr viel Kraft braucht, dass man vor die Freunde oder vor der Familie steht und über einen geliebten Menschen redet. Ja. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man vor dem Spiegel steht, wenn man das übt oder so. Mhm. Wenn man dann in 50 traurige Gesichter schaut, ist das dann nochmal eine ganz andere Nummer.
Ich biete es auch immer an eigentlich, weil manche Leute würden das wirklich gerne, also und wissen es teilweise nicht, dass es möglich ist. Aber es ist immer möglich. Also wenn man vor allem, wenn man das Bedürfnis hat, wirklich mit eigenen Worten noch was auch an die ganze Familie nämlich zu richten, dann würde man das auf jeden Fall machen. Es ist natürlich, wie der Matthias schon gesagt hat, sehr belastend eigentlich. Ja. Das muss man sich wirklich sehr gut überlegen, das sage ich auch immer dazu. Und selbst wenn man es vorbereitet hat, vielleicht trotzdem das, was man gerne sagen würde, dem Trauerredner auch geben und dann vielleicht so ausmachen, so, ja, na, ich schaff's vielleicht doch nicht direkt im Moment, ja, und dass man das dann den Trauerredner sprechen
lässt. In Wahrheit erleben wir das immer wieder, wenn Angehörige ein paar Worte sagen wollen, dann entscheiden die das wirklich spontan dann am Friedhof, ob sie es schaffen oder nicht. Das ist das, ja. Wichtig ist auch, also wichtig, man kann auch gerne einen Schmäh einbauen in das Ganze, ja. Also es ist teilweise, hört man dann einmal vom Trauerredner oder von den Angehörigen, ja, der ist dort und dort in den Schuh gegangen und dort ist ein Kindergarten gegangen. Das sind Sachen, die wissen alle, das interessiert meistens niemanden. Das ist eigentlich die Person, das Wesen, das Wesentliche, um das geht eigentlich. Ne? Und da kann man gerne Schmäh einbauen. Und das ist in Wahrheit ist es ein rabenschwarzer Tag, wo man ihn beerdigt. Und da kann man, wie gesagt, ein bisschen schmunzeln und sogar ein bisschen lachen. Ist erwünscht, ist absolut erlaubt. Ja. Kann man schon mal machen, gerade in Wien mit unserem Wiener Schmäh.
Wo hört denn die Bestattung auf? Also die Trauerfeier ist irgendwann einmal, der offizielle Teil ist irgendwann einmal beendet. Habt ihr da mit den Angehörigen danach noch irgendwelche Berührungspunkte?
Ja, also ab und zu kommt schon mal vor, auch eben dieses Arrangeursein. Da muss da wieder mal schauen, okay, was passiert jetzt nach der Trauerfeier mit den Angehörigen? Ich habe da schon mal einen Fall gehabt. Da hat man nach der Trauerfeier dann gesagt, ja, Herr Dvoracek, ich bin alleine, ich habe keine Freunde mehr, wir haben keine Kinder, wir haben einfach niemanden mehr, und in Wahrheit bin ich dann mit ihm sitzen geblieben in Inzersdorf dort, und es war ein schöner Frühlingstag. Also das war sehr lehrreich, muss ich ehrlich sagen, ja. Das hat sich schon ausgezahlt. Der wollte mir dann am Schluss noch 100 Euro als Trinkgeld einstecken, also geben. Das habe ich abgelehnt einfach, weil ich das einfach gern gemacht habe, weil ich gewusst habe, da ist wieder was, was er braucht, ganz einfach. Wo man aber unterscheiden muss, ich hole mir nicht jede Lebensgeschichte an, ja. Wenn das die Menschen brauchen, ja, natürlich bin ich da für sie, ja. Aber wenn da jetzt die Tante da steht, die mir irgendwelche Sachen erzählt, was sie gemacht hat, bla bla bla, nur weil sie keinen anderen da hat, naja.
Vielleicht habt ihr danach auch noch einen Termin, ja.
Genau, man muss natürlich auch abwägen, ob sie das Ganze ausgeht, weil teilweise haben wir zwei oder sogar drei Trauerfeiern hintereinander, ja. Und wenn ich da jetzt 1,5 Stunden durchsitze und dann geht sie den nächsten nicht mehr aus, ist halt dann auch blöd. Also man muss das schon abwägen, das Ganze, ja. Ob sie das alles ausgeht, wie gesagt, ja.
Das Trinkgeld, das du angesprochen hast, ich meine, das ist eine Frage, die mir jetzt auch das spontan einfällt, ja. Ist das was üblich ist? Wird das erwartet? Ist das überall gleich? Ist das am Land vielleicht eher als in der Stadt? Wie erlebst du das?
Ja, schwierige Frage. Ich sage mal so, wenn der Installateur bei mir zu Hause was richtet und er hat das gut gemacht, gebe ich ihm einen 20er. Und so ist es auch bei der Bestattung, glaube ich. Also ab und zu kriegen wir schon einmal Trinkgeld, und ja, natürlich, man kann das schon machen, ja. Ich habe einmal erlebt, wir haben das am Zentralfriedhof, haben eine Beerdigung gehabt, und da waren zwei Brüder, waren die Besteller dann, und der erste ist gekommen und hat sich bei mir verabschiedet und hat mir Geld in die Hand gedrückt, und der zweite Bruder ist dann hergekommen und hat mich gefragt, wie viel Geld hat mein Bruder da lassen? Sag ich, na so und so viel. Aha, und hat mir einfach das Doppelte in die Hand gegeben. Also das gibt es halt auch solche Sachen, aber das ist halt auch sehr selten sowas. Aber wie gesagt, ja, kann man schon machen, absolut. Ja, wenn man zufrieden ist mit der Beerdigung und mit der ganzen Trauerfeier von der Beratung schon weg, kann man das schon gerne mal machen. Ja.
Also, ihr lernt die Familie da schon kennen, ja?
Ja.
Annika, melden sich Angehörige nach der Trauerfeier mit dir nochmal für Feedback, für Danke oder für Beschwerden?
Also sehr oft, dass sie es schon direkt machen, manche schon direkt nach der Feier, dass sie mir anrufen, aber meistens melde ich mich auf jeden Fall einen Tag danach. Also das mache ich immer, ich will noch einmal von den Leuten hören, weil sonst ist das natürlich, unser Beruf ist sehr speziell, dass wir quasi so nahe mit den Leuten zusammenarbeiten in den Wochen und in denen es wirklich um etwas sehr Einschneidendes im Leben geht. Und dann auf einmal nach der Bestattung ist eigentlich alles vorbei. Aber deswegen melde ich mich dann noch einmal, will noch einmal von den Leuten hören. Und oft ist es sogar am Tag danach, dass die Leute das etwas verarbeitet haben schon. Ne? Also es ist wirklich, die Zeit dazwischen ist sehr schwierig. Ja? Es gehen einem so viele Sachen durch den Kopf. Ja? Man muss so viele Sachen erledigen. Ja? Beziehungsweise hat man das Gefühl, dass auf einmal alles irgendwie in den paar Tagen sogar oder Wochen zwischen der Aufnahme bei uns beim Gespräch in der Filiale und der Bestattung geschehen müssen. Ja? Natürlich ist das oft nicht einmal der Fall, ja, aber man macht sich trotzdem den Stress, ja, und man merkt oft, dieser Tag der Bestattung, ja, wenn das einmal geschehen ist, da fällt eine immense Last von den Leuten. Ja. Also man muss sich nicht mehr drum kümmern, will vielleicht die Tante auch noch Blumen dazu bestellen, will sie auch noch einen Kranz haben, ja, und das irgendwie so kurzfristig alles einzurichten, weil die Person, die bei mir sitzt, ist im Endeffekt auch für viel verantwortlich. Ja. Teilweise sind wirklich Leute da und meinen so, da packen einfach diese Verantwortung gerade nicht, dass sie das auch nicht nur für den Verstorbenen, sondern für die komplette Familie perfekt organisieren müssen. Ja. Natürlich sind wir da und leiten die Leute durch, aber das kann man ihnen nicht abnehmen, dass sie diesen innerlichen Stress dann haben. Ja. Man versucht es natürlich und das merkt man, wenn die Leute noch einmal anrufen, wenn ich die Leute noch einmal am Telefon habe, man merkt, da ist die Last, ist jetzt abgefallen und wir haben es geschafft.
Annika und Matthias, vielen, vielen Dank für das ehrliche, authentische Gespräch, den Einblick in eure Arbeit und vor allem den Einblick, ja, wie so eine allerletzte Feier im Leben eines Menschen ausschauen kann. Dankeschön.
Danke dir.
Danke dir. Danke.
In der nächsten Folge sprechen wir dann mit David Wagner darüber, wie wichtig es ist, sich mit dem eigenen Tod auch zu beschäftigen. Und dann kommen eben all diese Themen, die wir heute auch und in den letzten Folgen besprochen haben, in der Bestattungsvorsorge wieder ins Spiel. Also welche Entscheidungen können heute schon getroffen werden, damit es zum Beispiel die Angehörigen einmal leichter haben? Wir freuen uns, wenn Sie in die weiteren Folgen hineinhören. Hier geht's um alle Themen rund um den Tod, um den Abschied und die Vorsorge. Da kommen sicherlich auch noch ein paar andere Fragen auf oder vielleicht benötigen Sie einfach Unterstützung. Das Team der Bestattung Himmelblau ist jederzeit für Sie da, einerseits online unter www.bestattung-himmelblau.at oder Sie rufen ganz einfach an unter 050 288 oder Sie kommen in einer der Filialen vorbei, auch wo wir heute hier sprechen, bei Himmelblau in Wien-Meidling. Bis zum nächsten Mal bei Erzähl mir vom Tod.